What's Upper Austria? Der Podcast über den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Von den neuesten Entwicklungen bis zu deinen Fragen an die Politik. Wir diskutieren mit Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und holen spannende Stimmen aus allen Bereichen der Wirtschaft vors Mikrofon. Diese Folge wird unterstützt von Steam Audio, den, wie wir finden, besten Produktionspartner für Musik und Ton.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Von 104 regionalen Tourismusverbänden auf zunächst 19 und jetzt 7 große Destinationen. Oberösterreich hat kürzlich die größte Strukturreform in seiner Tourismusgeschichte abgeschlossen. Mit der neuen Urlaubsmarke Oberösterreich echt jetzt und einem Fokus auf Radtourismus präsentiert sich das Bundesland als ganzjährige Urlaubsdestination. Und die aktuellen Zahlen zeigen, der Kurs scheint zu stimmen. Seit 2015 ist die Zahl der Ankünfte um 28% und jene der Nächtigungen um 26% auf knapp 9 Millionen gestiegen. Um über die neue Tourismusstrategie, die sogenannten charmanten Superlative Oberösterreichs und die Chancen, die sich dadurch auch für die Regionen ergeben können, zu sprechen, begrüße ich heute zwei Gäste. Zum einen Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Herzlich willkommen.
Und Christian Naderer, der den Vorsitz des Strategieboards des Oberösterreich-Tourismus übernommen hat.
Grüß Gott.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Upper Austria. Die Entscheidungsfragen. Sie beide treffen tagtäglich Entscheidungen, also Entscheidungen treffen, das können Sie. Und darum geht es auch in unserem allerersten Teil, unsere 4 Entweder-Oder-Fragen. Ich fange gleich mit Ihnen an, Herr Landesrat. Mehr internationale Gäste gewinnen oder stärker auf den Heimmarkt setzen?
Heimmarkt absichern und international stärken.
Perfekt. Ich wollte vorher nur dazu sagen, bitte kurze Antworten. Sie haben das ja schon intus. Dann Herr Naderer, Radtourismus oder Wintersport? Wo sehen Sie das größere Wachstumspotenzial?
Radtourismus, weil man das ganzjährig bespielen kann.
Preiskampf mit anderen Destinationen oder bewusst auf Premiumqualität setzen?
Qualität auf jeder Ebene und dafür ein Top-Leistungs-Preis-Verhältnis.
Sie können das so gut umgehen, dieses Oder, weil irgendwie verbinden Sie dann beides. Perfekt. Und zum Schluss, bekannte Highlights wie das Salzkammergut oder versteckte Geheimtipps vermarkten?
Nach der Philosophie stärken natürlich das Salzkammergut als eine der stärksten Tourismusregionen in Österreich. Und Geheimtipps leben davon, dass geheim sind.
Ah, die werden wir heute nicht verraten. Okay.
Die Schlagzeile.
Wir haben uns wieder eine Schlagzeile des Monats herausgesucht, diesmal aus dem Magazin Gastro. Und die Headline ist Tourismus 2026, Oberösterreich startet neu. Und darin geht es natürlich auch darüber, dass die einst 104 Tourismusverbände jetzt 7 sind, also eine radikale Veränderung. Ganz kurz, was können 7 besser als 104?
Sie können sich viel besser abstimmen, sie können in ihren Regionen die Themen viel einfacher gemeinsam bespielen und sie sind vor allem im Wettbewerb der Regionen, der ja weltweit stattfindet, sichtbarer. Wenn man überlegt, zu Beginn 2018, als ich gekommen bin, haben wir entlang der Donau von Passau bis nach Krain, ich glaube 37 oder 38 Tourismusverbände gehabt. Das ist von innen heraus gesehen wunderbar für jeden Einzelnen, für den Gast völlig irrelevant. Es gibt keine Grenzen, keine Gemeindegrenzen, keine Bundesländergrenzen, sondern welche Region möchte ich meine Freizeit, meinen Urlaub verbringen, darum geht's. Und daher haben wir die Tourismusstruktur professionell aufgestellt.
Das ist schon ziemlich auf den Punkt gebracht, Herr Naderer. Wollen Sie da auch noch was dazu fügen?
Ich kann ergänzen, wie es im Mühlviertel gegangen ist, wo ich herkomme. Was kann einer besser als 18? Vor 10 Jahren haben wir im Mühlviertel 18 Verbände gehabt, aber große Mehrgemeindige, aber auch viele Eingemeindige und jetzt haben wir einen. Und das wirkt sich aus für die Betriebe, weil viel mehr Synergien da sind im Service, das der Betrieb vom Verband kriegt. Das wirkt sich aus für die Gäste, weil viel klarer ist, wofür steht das Mühlviertel, was gibt's da, was können die. Das ist auch interessanter für die Gemeinden, für alle Stakeholder in der Region, weil klare Ansprechpartner da sind, klare Zuordnungen zu den Themen. Und damit ist auch für die Zusammenarbeit innerhalb des Verbands leichter, weil Spezialisierungen stattfinden. Es gibt eine Person, die fürs Reiten zuständig ist und eine, die ist für Skifahren zuständig. Und nicht in jedem Verband, wenn der alles macht, abgesehen davon, dass man natürlich Synergieeffekte heben in der Verwaltung. Also insofern hat sich das absolut ausgezahlt und ist im Mühlviertel auch, glaube ich, klar verstanden worden. Nicht nur als wir fusionieren jetzt, weil es Pflicht ist, sondern wir haben wirklich einen Sinn drin und einen Nutzen drin gefunden.
Darauf gehen wir dann eh noch näher ein. Jetzt nur mal ganz kurz zu dem Artikel in dem Magazin. Da wird natürlich auch über den neuen Markenauftritt geschrieben, Oberösterreich echt jetzt. Warum ist es mehr als nur ein Slogan, eurer Meinung nach?
Ja, weil wir immer wieder von unseren Gästen hören, wenn sie dann da sind und das erste Mal da sind, dass sie sagen, das hätten wir nicht vermutet, was ihr in Oberösterreich alles anzubieten habt. Wir sind sehr bekannt als führendes Wirtschafts- und Industriebundesland dieser Republik, sehr stark verankert. Aber was wir alles im Tourismus zu bieten haben, da ist noch vieles im Verborgenen. Und da haben wir uns viel gesagt, was, das ist auch in Oberösterreich echt jetzt? Und wir haben da aus diesem Fragezeichen ein Rufzeichen gemacht und haben gesagt, Urlaub, Oberösterreich, echt, jetzt. Und das ist eine Botschaft und auch ein gewisses Selbstverständnis, das durchaus von unseren Gästen kommt. Und wir haben ja die Tourismusentwicklung gesehen. Ich meine, ein Viertel mehr Gäste in 10 Jahren, das ist schon eine Megaleistung unserer vielen Betriebe, der Freizeitbetriebe, der Wirtshäuser, der Hotels, auch der Tourismusorganisation und den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, es gelingt einfach, die Stärke Oberösterreichs auch touristisch zu nutzen. Und wer einmal da war, kommt sowieso immer wieder.
Und in dem Echt jetzt steckt auch das Echte drinnen. Und das ist schon vom Zeitpunkt her super spannend, weil wir leben in einer digitalisierten Welt. Durch KI können wir uns zum Beispiel auf Social Media anders darstellen, als wir echt sind. Und es gibt Fake News, also das macht schon was mit der Welt. Und da kommt wieder so eine Sehnsucht nach was Echtem auf. Und jetzt war ich gerade vor 2 Wochen am Johannesweg, Herr Naderer, den kennen Sie sehr gut, im Mühlviertel, 88 Kilometer durch das wunderschöne Mühlviertel. Und da ist mir aufgefallen, obwohl ich eigentlich im Mühlviertel eh aufgewachsen bin, aber wenn man es sich wieder mal so vor Augen führt, dass es wirklich noch so ein echtes Stück Erde ist, echte Begegnungen, die Menschen freuen sich da wirklich, wenn man vorbeigeht, fangen echte Gespräche an. Und das Mühlviertel, Herr Naderer, hat natürlich auch von, Sie haben vorher gesagt, ursprünglich 18 Verbänden, jetzt ist es ein großer und da waren Sie ja mittendrin, weil Sie bis jetzt auch Aufsichtsratsvorsitzender des Tourismusverbandes Mühlviertel waren. Was haben Sie da erlebt? Was waren da die großen Herausforderungen durch die Umstrukturierung? Was waren aber auch die positiven Aha-Effekte? Einige haben es eh schon genannt, aber vielleicht nochmal ganz kurz dazu.
Also Herausforderungen waren sicher zu verstehen, dass man in einem Gebiet von Klaffam Hochficht bis Bobnerkirchen, 55 Gemeinden, die da drin liegen, ganz unterschiedliche Situationen hat. Wir haben Gemeinden wie Bad Leonfelden oder Bad Zell, da ist Tourismus selbstverständlich und ein Top-Thema. Und wir haben andere Gemeinden, da geht es eher um Ausflugsziele oder Freizeiterlebnisse, aber nicht um Nächtigungsbetriebe. Das unter den Hut bringen war eine Herausforderung und das gegenseitige Verständnis und sich anzunähern hat auch dadurch gut funktioniert, weil wir eine tolle Chemie gehabt haben. Am Anfang die Aufsichtsratsvorsitzenden, Kollegen, der Peter Grube im Böhmerwald, der Andi Eckersdorfer im Hochland, meine Wenigkeit und natürlich auch die Hauptberuflichen haben einfach gut miteinander reden können und damit fängt es an. Das ist die erste Herausforderung, dass man sich in die Augen schaut und sagt, was ist los? Was ist dir wichtig? Was ist mir wichtig? Reden wir miteinander. Das haben wir relativ schnell hingekriegt und dann haben wir einfach geschaut, dass wir das in einem Fusionsprozess miteinander unter den Hut bringen, nicht als Kompromiss, der nach unten nivelliert, sondern dass wir schauen, was sind Stärken, die wir ausspielen. Wir haben Top-Betriebe, die wollen wir als Tourismusverband unterstützen. Wir haben Gemeinden, die einen Johannesweg, wo der Johannesweg zum Beispiel durchläuft, weil sie den angesprochen haben, da geht es nicht um viele Nächtigungen, aber es braucht diese Gemeinden, dass die den Weg pflegen, dass die mithelfen, dass die Ehrenamtlichen vor Ort aktiv sind. Und das zu verbinden hat dazu geführt, dass wir sagen, wir setzen bewusst ein Budget zum Beispiel für Hotelkooperationen. Dass die Top-Betriebe miteinander einen Nutzen aus dem Tourismusverband ziehen. Wir haben jetzt gerade Anfang Mai aus der Taufe gekommen, AGE für Hotels, 4-Stern-Bereich, 4-Stern-S-Bereich, die in Richtung des tschechischen Markts gehen wollen und sie dort zusammenschließen. Die sie nicht als Konkurrenten oder Wettbewerber empfinden, sondern die miteinander was tun. Genauso haben wir ein Budget, das nennen wir lokale Tourismusforen, das Ehrenamtliche vor Ort, die ein neues Bankerl anschaffen müssen, die Beschilderung pflegen, dass die ein bisschen ein Budget haben, um das zu machen und das im Rahmen des Tourismus natürlich für tourismusrelevante Produkte ausgeben. Das waren Herausforderungen, das auf den Weg zu bringen und bei den Aha-Momenten war natürlich, dass wir geschaut haben, wie stark die Marke Mühlviertel ist, wie selbstverständlich das eigentlich für die Leute ist, dass wir Mühlviertler sind, dass wir nicht aus dem Böhmerwald oder aus dem Hochland und von der Alm sind, das sind wir auch. Aber nach außen, dass das Mühlviertel die Kraft hat, mit der wir auf den Markt gehen können, das war ein Aha-Moment. Und da, dass wir uns eigentlich relativ leicht tun miteinander. Auch die Mitarbeiter im Team, dass das gut klappt. Dass wir wirklich erfreut haben, dass wir jetzt beieinander sind. Das hat mir voll taugt und das halte ich für einen Aha-Moment, wo ich vorher gar nicht gerechnet hätte damit, dass das so positiv umkommt.
Und darf ich da ein Kompliment gleich anfügen, weil es war wirklich so, das Mühlviertel war bei diesem gesamten Prozess wirklich Frontrunner, das muss man ehrlich sagen, die Lokomotive. Kann mich gut erinnern, Gespräche hat es ja da laufend gegeben, logischerweise in ganz Oberösterreich. Und das war, glaube ich, im Mai 24, als der Christian, was damals einer von den drei Vorsitzenden der Verbände, gesagt hat, Herr Landesrat, also wenn es nach dem Mühlviertel geht, bei uns kannst du ab 1. Juli verordnen. Nicht erst ab 1. Jänner nächsten Jahr, wir sind fertig. Und das war wirklich toll und ich habe das dann durchaus auch in anderen Regionen erzählt, die nur überlegt haben, ob sie da überhaupt mittun oder nicht, sage ich jetzt einmal. Und das, da war sie wirklich ein Beispiel für andere, da danke ich heute noch dafür. Und ich habe das gerade jetzt diese Woche wieder erlebt, weil wir diese Zusammenarbeit jetzt auch zwischen den Bundesländern institutionalisiert hat. Ich war gerade gestern im Salzkammergut, das ja auf oberösterreichischer, auf Salzburg und auf steirischer Seite sich befindet. Nicht zuletzt oft als 10. Bundesland tituliert wird, wo wir eine gemeinsame Kampagne Salzkammergut verbindet gestartet haben, wo wir das Salzkammergut als eine Marke, die tatsächlich international und weltweit vermarktet werden kann, in einem eigenen gemeinsamen Budget der drei Bundesländer, der Tourismusverbände, bündeln, um Werbung zu machen in Regionen und, sage ich mal, mit einer Breite, die Einzelne niemals imstande gewesen wären, sie zu tätigen. Und das war auch so eine Aufbruchstimmung, möchte ich wirklich sagen, dass jetzt jeder sagt, ist doch vollkommen klar, dass man nicht die Konkurrenz innerhalb vom Mühlviertel hat, sondern natürlich im Vergleich der anderen Regionen. Wir müssen den Tourismus, und das war mein Antrieb bei dieser Reform, die ich da, wie ich 18 gekommen bin, angetrieben habe, wir müssen den Tourismus aus der Sicht der Gäste denken und nicht aus der Sicht unserer Gemeinden oder Funktionärschaft, sondern der Gast entscheidet, jeder Einzelne für sich, wo verbringe ich denn meinen Urlaub? Und darum geht's, und der überlegt sich nicht, in welche Gemeindegrenzen überwinde ich, welche Ländergrenzen überwinde ich, sondern ich fahre noch auf Sylt, ich fahre in die Toskana oder ins Mühlviertel oder ins Salzkammergut. Darum geht es. Und wenn man es von der Seite denkt, wird sehr viel anderes ganz logisch.
Nehme ich jetzt als Touristin, egal ob im Mühlviertel, im Salzkammergut, wo auch immer in Oberösterreich, das Land nach dieser Strukturreform anders war als davor?
Ich glaube das schon, weil, wie gesagt, haben Sie sich schon mal überlegt, wenn Sie sagen, Sie möchten in die Toskana fahren, wie viele Gemeinden Sie dort sehen werden und wie viele Tourismusverbände es dort gibt?
Nein.
Kein Mensch wird das tun. Und den Gästen, die zu uns kommen, denen geht's genau gleich. Und wenn die sagen, na bitte, da im Alpenland, da kann ich so viel kombinieren von der wunderbaren Natur und Sportbewegungen und da gibt's noch Kultur dazu und da gibt's die Thermen und Gesundheitsbereich dazu. Ja, das fällt auf. Also da kann ich sagen, diese Region, die interessiert mich. Ja. Und genau darum geht's. Und weil Sie am Anfang gesagt haben, dieses echte Erlebnis. Ich glaube, dass wir in einer Zeit, in der wir sind, wo wir so viel gefühlt immer im Krisenmechanismus sind, dass wir immer global irgendwas passiert auf der Welt, immer irgendwo sagt man, bah, das haben wir nicht selber in der Hand. Dann haben wir die ganzen Transformationen in der Mobilität, in der Energie, in der digitalen Welt etc., dass wir sehr viel um die Ohren haben, glaube ich. Und der Urlaub oder die Freizeit ist ja genau das Gegengewicht, das Ventil letztlich für den Alltag. Und ich glaube, dass gerade die Natur, und der Herrgott, dreimal danke, hat dreimal hergeschaut nach Oberösterreich, wie er uns die Natur geschenkt hat, dass die Leute einfach so gern draußen sind, dass unsere Landsleute einfach Leute sind, die Gastfreundschaft leben. Wir sind einmal das drittgastfreundlichstes Land der ganzen Welt, vor 2-3 Jahren mal von den Gästen gewählt worden. Das macht was mit Urlaubern. Und ich verbringe meine Freizeit dort, wo es halt richtig cool und geil ist. Und das ist in Oberösterreich so.
Ich denke auch, dass die Struktur den Gästen nicht wichtig ist, dass sie aber spüren, dass da eine neue Energie drin ist, eine neue Power drin ist. Durch dieses Gemeinsame ist jetzt mehrfach schon angesprochen worden, das Thema echt, das ja nicht nur eine Kampagne von Oberösterreich Tourismus ist, sondern das ist ein gemeinsamer Auftritt aller Verbände, aller Touristik in Oberösterreich. Und ich habe jetzt, mein Sohn möchte Geografie studieren, war 3 Wochen in Japan und die Fragen so bemessen, weißt du eigentlich, was der tiefste See von Österreich ist? Er ist nicht blöd, schaut mich an und sagt, wenn du mich so fragst, dann in Oberösterreich. Worauf ich sage, ja, der Traunsee, tiefster See, Salzkammergut, Berge, Seen, Wahnsinn. Dann sage ich noch, und er ist Trompeter, wo ist das größte Blasmusikfestival Europas? Ja, Woodstock, eh klar, dort habe ich geschlafen, dort habe ich übernachtet. Sage ich, in welchem Ort hast du übernachtet? Na, der Ort fällt einem nicht ein.
Obwohl er Ort heißt,
genau. Und das sind so Dinge, wir haben tolle Geschichten zum Erzählen und die Kampagne geht ja nicht um Superlative oder wo ist das höchste, das älteste Hochhaus Europas, das ist die Sternwarte im Stift Kremsmünster. Also in 2 Jahren haben wir 1250 Jahre und was? Landesgartenschau, solche Sachen, wir haben einfach viel zum Erzählen und das erzählt nicht einer, sondern das erzählen alle miteinander und interpretieren es. Und das ist das Lässige an dieser neuen, an diesem neuen Selbstverständnis auch, das jetzt durch die Tourismusreform entstanden ist.
Also die Superlativen, die charmanten Superlativen, die machen schon offenbar Sinn. Jetzt ist der Schritt tourismuspolitisch gemacht. Wie wird aber jetzt die Struktur wirklich zum Leben erweckt? Was braucht es da noch? Braucht es da eine neue Art der Zusammenarbeit?
Auch das natürlich. Und ich glaube, das Schöne ist, dass bei jeder Reform ist es logisch, dass es mal reibt und dass man nicht jeder gleich dafür ist. Aber ich glaube, wir sind jetzt bei dem Punkt, dass es tatsächlich jetzt der Letzte verstanden hat, das macht Sinn. Da spürt man, die Betriebe waren immer auf dieser Seite, weil die gesagt haben, bitte je größer und effizienter und schlagkräftiger, desto besser ist es. Aber ich glaube, das haben wir überwunden. Also da dort sind wir jetzt sagen, wir, das hat Sinn gemacht. Jetzt kann ich landesweit eine Kampagne fahren und wie heuer zu sagen, heuer ist Radfahren das Megathema. Und alle, also die 7 mit dem Oberösterreich Tourismus als 8. dazu, die machen jetzt eine Art Speisekarte für das Radfahren 2026. Und jeder hat so unterschiedliche tolle Sachen zu bieten. Und plötzlich wird es eine Region, wo man sagt, ja bitte, wenn du draufhauen und Natur verbinden willst, da ist Oberösterreich aber ganz vorne mit dabei. Also das macht Sinn. Und natürlich mit Leben erfüllt werden, muss das insofern jetzt bei der ganz operativen Arbeit. Jetzt sage ich mal, wenn ich in Salzkammergut gehört, haben wir 6 Tourismusverbände gehabt, da hat es jeden angegeben, der hat sich gekümmert um das Thema Wandern. Und dann hat es jemanden gegeben um das Thema Kultur und so weiter. Das hat jeder für seinen kleinen Bereich gemacht, aber die Abstimmung in der gesamten Region, die hat es kaum gegeben. Jetzt gibt es überall einen Themenmanager, der sammelt das alles zusammen, sagt, schaut, wir sind auch viel mehr, als wir früher waren. Bei uns kannst du das und das und das alles kombinieren. Da werden tatsächlich quasi Stärken gestärkt und es kriegt eine Kompetenz, die sichtbar wird, dem Gast gegenüber nämlich, die er vorher nicht gesehen hat. Und da hat sich sehr viel überschnitten, dann warst du dieselben Termine und so weiter. Also das jetzt zu erarbeiten, das wird sicher auch quasi jetzt, aber da merkt man jetzt bei unseren Teams, das macht dann auch Spaß, weil es ja nicht darum gegangen ist, irgendwie ein Sparprogramm oder sonst überhaupt nicht, sondern einfach besser zu werden. Und zwar besser aus der Sicht der Gäste, damit aber auch dann besser aus der Sicht der Betriebe, für die Tourismusverbände da sind und damit aber auch besser aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben und die einen Top-Job machen, weil die plötzlich viel mehr anzubieten und zu verkaufen haben wie früher. Und ich glaube, da sind wir gerade, dass diese Begeisterung derzeit jetzt wirklich spürbar ist, egal wo man im Land hinkommt, dass sie sagen, jetzt kann ich das endlich alles machen, wo ich mich früher geärgert habe, dass parallel ist oder das nicht abgestimmt war. Und das unter der Führung vom Oberösterreich Tourismus, der das koordiniert quasi, und einem Strategieboard, das ich neu zusammengestellt habe, mit Menschen, die vom Tourismus reden und nicht über den Tourismus reden, ganz wichtig. Und da bin ich dem Christian sehr dankbar, dass er eben als einer der Visionäre gesagt hat, jawohl, wie ich ihn gebeten habe, dass er die Führung vom Strategieboard übernimmt. Da sind neue Persönlichkeiten hineingekommen, wie der Wolfgang Gröller, einer der wahrscheinlich auch visionärsten Gastronomen und Hoteliers, die wir haben. Der Matthias Hinterberger aus dem Wolfgangsee, aus St. Wolfgang, der mit vielen Betrieben und auch konzeptionell toller Arbeit bis dato sich einbringt. Und jetzt macht es halt richtig Spaß und man sieht, dass diese Landestourismusstrategie, die wir vor 2 Jahren erarbeitet haben und verabschiedet haben, die kommt jetzt wirklich zum Leben, weil die Menschen, die es machen, im Profis sind. Und darum ist es mir gegangen.
Stichwort Strategieboard. Herr Naderer, haben Sie lange überlegt, als Sie der Herr Landesrat gefragt hat, ob Sie den Vorsitz übernehmen?
Natürlich überlegt man, Moment, es ist eine Ehre, es ist eine Auszeichnung, dass ein kleiner Mühlviertler vom Land da die Aufgabe übernehmen darf. Ich habe mich die letzten Jahre sehr intensiv beschäftigt mit den Themen. Wir haben ja in Oberösterreich die Weichen super gestellt. Wir haben ein neues Tourismusgesetz, das zukunftsweisend ist. Wir haben eine tolle Strategie und jetzt geht es darum, die PS auf den Boden zu bringen, wie der Herr Landesrat gesagt hat, das jetzt umzusetzen. Und da bin ich gern zum haben, dass wir schauen, dass Oberösterreich Tourismus auf Kurs bleibt. Es sind exzellente Leute, angefangen vom Geschäftsführer Andreas Winkelhofer, die ganze Mannschaft, die das toll macht. Und wo wir als Strategieboard die Aufgabe haben zu schauen, dass wir den Kurs, die Strategie beibehalten, dass wir auch in die Zukunft schauen, dass wir schauen, was sind Marketingaktivitäten, Sinn machen. Natürlich auch, dass wir aufs Budget schauen und auch, dass wir auf Kooperationen schauen mit den Verbänden. Natürlich auch mit den Betrieben, der Landesrat hat schon angesprochen. Und auch darüber hinaus mit den Gemeinden, wo wenig Tourismus ist, den sogenannten D-Gemeinden, die können wir nicht links liegen lassen, wir müssen auch überlegen, wie wir in Oberösterreich mit denen umgehen. Das sind Herausforderungen, die mich motivieren. Klasse Leute, klasse Rahmenbedingungen, also ich freue mich auf die Aufgabe.
Was wird so Ihre persönliche Handschrift sein? Was machen Sie vielleicht jetzt neu, anders?
Es wird sich weisen. Mein Stil ist, dass ich sehr gern mit Leuten arbeite, dass ich gern mit Leuten rede. Ich bin auch durchs Haus Oberösterreich Tourismus gegangen. Ich habe mich unten mit dem Mann im Lager unterhalten, der mich verblüfft hat, weil er das seit 25 Jahren macht. Und sagt, früher haben wir packelweise haben wir Prospekte verschickt. Das ist halt ganz anders, aber es taugt ihm immer noch. Und Leute motivieren und Leute gewinnen und Leute verbinden, das, glaube ich, wird ein Zeichen sein, das ich setzen möchte.
Gehen wir nochmal ganz kurz zum Radfahren. Fahren Sie beide mit dem Rad hin und wieder?
Viel zu selten, aber sehr gerne. Auch weil bei einem runden Geburtstag ich meiner Frau ein Rad geschenkt habe, und mir gedacht, dass ich nicht alleine fahre, kaufe ich mir selber eins. Und seitdem fahren wir tatsächlich ein bisschen, aber halt viel zu wenig, aber das liegt an mir.
Die Entscheidung, in der Strategie so sehr auf Radsport zu setzen, war die schnell klar oder wie hat man diese Entscheidung getroffen?
Es war deswegen, glaube ich, eines der wirklichen Stärkefelder im oberösterreichischen Tourismus ist und da verbindet sich Sport mit dem Tourismus, muss man sagen. Unsere Landsleute lieben es und unsere Gäste auch. Und wenn wir bei den charmanten Superlativen sind, wir sind ja beim Donauradweg tatsächlich die Mutter aller Radwege, das stimmt ja tatsächlich. Das ist der erfolgreichste Radweg Österreichs mit über 1 Million Radfahrerinnen und Radfahrer pro Jahr. Und es hat sich natürlich etwas getan. Wir haben durch die E-Bikes jetzt plötzlich ganz andere Zielgruppen dazu bekommen. Wir können ganz andere Touren fahren. Früher sind wir an der Donau entlang gefahren, 2-3 Tage durch Oberösterreich durch. Jetzt fährt man von der Donau in die Regionen. Das heißt, wir erhöhen die Aufenthaltsdauern. Es kommen auch älteres Publikum plötzlich auf die Radl, weil es mit dem E-Bike halt auch ins Mühlviertel hinaufgeht, ohne Probleme. Das ist ein wirkliches Stärkefeld. Und wir haben es, ich sage mal, vom Genussradler bis zum Rennradler, vom Gravelbiker bis zum Mountainbiker, sage ich jetzt einmal. Und wir haben auch die Infrastruktur dafür. Ich glaube, das ist auch sehr schön. Wir haben 2.500 Kilometer touristisch genutzte Radwege in Oberösterreich. Wir haben über 3.000 Mountainbike, gekennzeichnete Mountainbike-Strecken. Das heißt, eine perfekte Infrastruktur, um mit dem Radl Oberösterreich richtig kennenzulernen, echt kennenzulernen, auch in Regionen zu kommen, die man sonst vielleicht nicht am Schirm hätte. Das hat schon ausgemacht, warum Radfahren auch einer der ganz großen Themen ist. Nebenbei, weil er auch immer länger in der Saison möglich wird. Stichwort, es verändert sich ja was.
Und jetzt, glaube ich, werden Sie mir beide recht geben, das Radfahren auf einem Hometrainer ist was anderes, als in der Natur zu fahren, oder?
Absolut, und damit hat es ja die Mutter der Radwege, die ja, wie der Herr Landstag gesagt hat, entlang der Donauradweg ist, auch weiterentwickelt. Heute ermöglicht das E-Bike, wie angesprochen, dass auch mal im Mühlviertel auf einen Berg aufgekraxelt und runterfährt gemütlich. Und damit haben wir Voraussetzungen, die das Radfahren zu einem echten Erlebnis machen. Das ist nicht aufgesetzt, das passt voll in die Marke, in die Philosophie. Es ist echt oberösterreichisch, mit dem Rad zu fahren. Es ist wirtschaftlich attraktiv, es ist für die Betriebe interessant, weil eben ganzjährige Auslastung möglich ist, weil du auch in den Nebensaisonen Radideen anbieten kannst. Es ist am Puls der Zeit, es macht Spaß für junge Leute, entdecken das Rad. Wir haben in Mühlviertel Influencer gehabt, ein Wochenende lang, die dann Stories auf Insta stellen, wo du staunst, wie viele 100.000 Leute sich das anschauen. Wir haben jetzt von Leichnamswochenende ein Kick-Off, eine Auftaktveranstaltung, also wir sagen Velorama Uncorked. Wir haben die Marke Velorama entwickelt fürs Radfahren in Mühlviertel. Und am Samstag von Leichnamswochenende wird im Stift Schlegel ein Weltrekordversuch stattfinden, das größte Fahrradklingelorchester der Welt, wo wir formen. Und das sind Dinge, die die Leute erzählen. Und wir leben einfach in einer Zeit der Stories. Und das kannst du über Oberösterreich wirklich authentisch, echt glaubwürdig erzählen.
Jetzt sind viele touristische Erlebnisse natürlich analog, aber trotzdem hat die KI schon einen hohen Stellenwert, auch im Tourismus, von KI-gestützter Kommunikation bis zum digitalen Upper-Guide. Wie viel Technologie verträgt eine Branche, die von Menschlichkeit und Gastfreundschaft lebt?
Technologie ist ein Werkzeug, das im Hintergrund es für den Gast einfacher macht. Das ist es. Alles, was Nutzen erzeugt, für mich als Gast, als potenzieller Gast, als einer, der überlegt herzukommen oder schon da ist, der sagt, welche Routen kannst du mir vorschlagen, was sind die besten Hütten, die ich besuchen soll etc., dann nutzen wir das natürlich. Und da sind wir auch sehr dahinter, dass wir da durchaus Taktgeber sind, dass wir eben diese Erlebnisse ermöglichen, auf die man selber als Individuum vielleicht gar nicht gekommen wäre. Und Ja, dass das auch so eine Stärke ist, weil wir eben so ein starkes Industrie- und Wirtschaftsbundesland sind, dass wir so hohe quasi Qualität auch in diesen Bereichen haben, von unseren Universitäten, Fachhochschulen, von den Forschungseinrichtungen, dass wir Dinge, die wir in der Industrie und so weiter im Einsatz haben, auch übertragen. Was heißt denn das beispielsweise im Tourismus? Ein digitaler Zwilling, da gibt es in der Industrie seit 20 Jahren. Im Tourismus ist es quasi mit den Routen etc. beispielsweise dann erst viel später gekommen. Wenn ich heute mit dem Radl mein Radltour mache und das Navi ganz normal drauf habe, ist das normal. Wenn ich aber eine eigene App habe, wo ich dann alles beschrieben habe, wo ich weiß, welche Erlebnisse ich dort mir ansehen kann, wie die gastronomische Versorgung ist, wo ein Radlshop ist und so weiter. Also überall, wo es Nutzen erzeugt, verwenden wir es. Aber das Oberösterreich echt, es ist analog und draußen bei unseren Landsleuten, die Gastfreundschaft wird nicht eine KI ersetzen. Das kann nicht sein. Und das ist auch gut so. Und das ist auch einer, glaube ich, der Treiber, warum viele sagen, Urlaub im eigenen Land, das macht schon Sinn. Und gerade in Oberösterreich, einziges Bundesland, wir haben rund die Hälfte unserer Nächtigungsgäste aus Österreich. Das muss man sich vorstellen, das heißt, die Österreicher sind gescheite Leute, sie wissen, wo sie auf Urlaub hinfahren sollen.
Jetzt ist aber trotzdem in der Strategie auch vorgesehen, internationale Märkte zu pushen. Also aktuell machen Österreich und Deutschland 75% der Nächtigungen aus. Wenn wir jetzt mal uns die internationalen Märkte anschauen, drei Fragen dazu. Erstens mal, welche sind das, die man da besonders jetzt ansprechen möchte?
Das Erste ist, man sieht daran, wir sind ganz stark bei den Heimmärkten, aber wir haben unheimliches Potenzial beim internationalen Auftritt. Das lag zum Teil auch daran, weil wir so kleinteilig waren, weil wir geglaubt haben, die Konkurrenz liegt bei uns in Oberösterreich oder in Österreich. Wir haben gestern beim Salzkammergut gesagt, das Salzkammergut ist weltbekannt in Österreich und vielleicht nur ein bisschen in Deutschland, aber sonst nirgends. Und das hat das Potenzial, aber weltbekannt zu werden. Konkrete Frage, es sind die Märkte wie Holland, wie Polen, wie Tschechien, Slowakei. Das sind die erdgebundenen Märkte, die man ansprechen kann. Aber es geht natürlich dann auch in gewissen Regionen um internationale Gäste, das heißt auch um Fluggäste, die wir nach Oberösterreich bringen wollen.
Und die zweite Frage dazu, sind diese Gäste, diese internationalen Gäste schwerer zu begeistern als die heimischen und die deutschen?
Viel leichter zu begeistern, aber nicht ganz einfach zu erreichen, dass wir überhaupt aufmerksam werden, dass es da das Paradies ist. Überlegen wir mal von anderen Erdteilen, wenn man überlegt, wie die Situationen dort sind und wie die Freizeitqualität bei uns ist. Bei uns ist es, wir haben ausreichend Wasser, es ist grün, es ist sicher, es ist stabil, es ist gastronomisch ein Wahnsinn, es ist kulturell auf der Höhe der Zeit. Wo auf der Welt hat man das in diesem Bündel überhaupt anzubieten? Das ist gar nicht oft der Fall. Also zu begeistern, viel leichter zu erreichen, da muss man schlau sein, größer denken, größer zusammenarbeiten und das tun wir.
Und die dritte Frage, wie sinnvoll ist es denn, auf den internationalen Markt zu schauen in so Zeiten von globaler Unsicherheit?
Ich glaube, es ist gerade jetzt wichtig. Es ist immer wichtig, aber gerade jetzt umso mehr, denn logischerweise, jetzt derzeit durch viele Krisen, Energiepreise etc., steigende Flugkosten, jetzt werden sich manche auch ein bisschen bei den Reisebudgets genauer darauf schauen müssen, was sie tun. Und wenn halt eine Flugreise vielleicht vom Holländer, der sagt, heuer nicht, heuer mache ich es erdgebunden, reise mit dem Zug an oder mit dem Auto an, dann sind natürlich die europäischen Urlaubsangebote natürlich ganz hoch im Kurs. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das ist aber nicht irgendwie so ein Krisengewinner-Denken, gar nicht, sondern einfach zu sagen, na Moment, was kann ich denn in Schlagdistanz von mir aus eines halben Tages oder Tages Anreise hier in Europa alles erleben? Und da gibt es wahnsinnig viel Potenzial. Sie haben die Zahlen genannt. Also wir sind in zwei Staaten sehr, sehr gut. Hohe Marktdurchdringung. Aber es gibt noch eine ganze Menge mehr. Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt mit großen Marken auch hinausgehen.
Jetzt an Sie noch eine Frage, Herr Naderer, damit das alles gelingen kann. Was brauchen denn die Betriebe am dringendsten von Politik, aber auch von Tourismusorganisationen und abseits von Marketing?
Abseits vom Marketing ist es um und auf für Betriebe, ich höre oft von Betrieben, die sollen uns einfach arbeiten lassen, also rechtliche klare Rahmenbedingungen. In Oberösterreich sind wir da gut aufgestellt mit dem Tourismusgesetz, mit der Strategie. Es gibt aber viele Dinge, die Betriebe beschäftigen, die vielleicht auch auf Bundesebene zu lösen sind. Da bin ich sehr dankbar, der Gerold Reuter und die Wirtschaftskammer hauen sich da voll ein. Der Gerold besucht viele Betriebe, erklärt auch dem einzelnen Betrieb, wie das jetzt geht mit der Trinkgeldordnung, wie das geht, wenn sein Lehrling ein Geschickter ist und er möchte bei einem Wettbewerb teilnehmen. Also da ist unheimlich viel Engagement für die Betriebe bei den Dingen, die im Alltag zu lösen sind. Ein anderes Thema, das Betriebe brauchen, ist Unterstützung und Anreize zur Innovation, dass man sich was Neues einfallen lässt, dass man sich was traut. Da gibt es Innovationspreis, da gibt es den Tourismusinkubator, der das unterstützt. Das ist ein Service, das abseits vom Marketing dazu anregt, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge auszuprobieren, vielleicht auch technologisch neue Dinge auszuprobieren. Und ein Thema, das Betriebe auch brauchen, ist Wertschätzung. Anerkennung für das, was sie leisten, für die Arbeit, die der Betrieb macht, die er nicht für sich selber macht, sondern für den Gast und auch für den Einheimischen, der diese Angebote nutzen kann. Und das im Bewusstsein der Leute stärker zu verankern, ist auch ein Wunsch oder ein Appell, den ich hätte.
Jetzt sind wir schon fast am Ende, aber eine Zukunftsfrage noch. Oberösterreich hat in den letzten 10 Jahren ein Plus von 26% bei den Nächtigungen erreicht. Das habe ich schon ganz am Anfang gesagt. Wo soll denn der heimische Tourismus in den nächsten 10 Jahren stehen?
Also einerseits soll er unglaublich profitiert haben von dem, was wir jetzt in den letzten 2-3 Jahren grundgelegt haben. Daran arbeiten wir. Zum Zweiten möchte ich diese Tourismusgesinnung noch einmal doppelt unterstreichen. Ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir einerseits quasi wertschätzen, was unsere Wirtinnen und Wirte leisten, die Hoteliers leisten, was die der Urlaub am Bauernhof leistet, was unsere Produzentinnen und Produzenten leisten, dass wir so eine super Kulinarik in diesem Land haben, dass diese Wertschätzung tatsächlich in der Breite der Landsleute auch anerkannt wird, gelebt wird und sich auch bedankt wird. Ich möchte es durchaus so sagen. Dass man auf der zweiten Seite auch sieht, was durch den Tourismus an Lebensqualität für unsere Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher erst möglich wird, dass wir oft in kleinen Urlaubsorten plötzlich Infrastrukturen haben wie Sporthallen, wie Schwimmbäder, wie Theater etc., weil das eben durch den Tourismus initiiert wird, aber eben auch den Einheimischen zur Verfügung steht. Also diese Tourismusgesinnung und dieses positive Image und der positive Zugang für unsere Tourismus- und Freizeitbetriebe, da macht die Wirtschaftskammer sehr viel dafür, da macht ihr in den Tourismusverbänden viel, da machen wir auch in der Politik, finde ich, viel. Und dass wir, und das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist etwas, was wertgeschätzt wird, was Wertschöpfung bringen soll und was dann auch für Arbeitsplätze sorgen soll. Und dieser Kreislauf, glaube ich, dieser positive, den wieder viel mehr nach vorne zu bringen, ist uns ein großes Anliegen. Man sagt oft, der Österreich ist ein wenig so ein Ranzer. Aber ganz ehrlich, die Freizeit möchte ich wo verbringen, wo eine gute Stimmung ist, wo es toll ist, was lässig ist. Und Gott sei Dank, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die brennen ja dafür. Die wollen ja die wertvollste Zeit von uns Menschen gestalten. Das ist die Freizeit. Egal, ob es ein Ausflug ist oder ein Urlaub. Und dass wir diese positive Stimmung, die wir im Tourismus tatsächlich haben, dass wir die auch ins ganze Land wieder austragen, das würde ich mir wirklich wünschen. Und nachdem ich Wirtschaftslandesrat bin, braucht es auch eine Zahl. Ja, ich wünsche mir schon, dass wir in die 10 werden, die 10 Millionen Nächtigungsgrenze pro Jahr natürlich knacken werden. Daran wird gearbeitet werden. Wir sind jetzt bei 8,9 Millionen genau. Das heißt, also das ist ein Ziel, glaube ich. Da dürfen wir ganz schön aufgasen, aber das ist so in Oberösterreich. Das heißt ja nicht umsonst Oberösterreich. Also das würde mich freuen. Und wenn wir dann in 10 Jahren schauen, wie war denn das damals, wie wir da der alte Nadra und der alte Achleitner den Podcast gehabt haben, dann soll einiges davon, was wir uns jetzt vorgenommen haben, auch eingetreten sein.
Der junge Herr Naderer nickt, also das ist alles möglich?
Ja, freilich, wenn wir uns anstrengen, wir Oberösterreicher stellen gern das Licht ein bisschen unter den Scheffel, wir sind jetzt nicht die Anschreiber und die Andrucker, aber gerade mit dem Thema echt, machen wir es den Leuten bewusst, dass wir auch stolz sein können, dass wir nicht nur eine Akzeptanz uns wünschen für den Tourismus, sondern auch stolz, ein Selbstbewusstsein, genau wie der Herr Landesrat gesagt hat, dass wir quantitative Ziele erreichen bei den Nächtigungen, dass wir aber in 10 Jahren auch qualitative Ziele erreichen in der Nachhaltigkeit, im sozialen Bereich, im Umgang mit den Arbeitskräften, mit mehr Lehrlingen, Ziele für die Wertschöpfung, dass die Region was davon hat, dass auch die Infrastruktur erhalten bleibt, wenn der Tourismus in einer Landgemeinde gut läuft und natürlich auch alles, was die Digitalisierung und Smartness betrifft, also Oberösterreich sowieso Nummer 1, der Herr Landesrat hat es schon gesagt. Aber was da in 10 Jahren ist, das können wir heute sowieso nicht sagen. Da ist die KI ein alter Hut.
Ganz sicher.
Also es bleibt spannend. Herr Landesrat, ganz zum Schluss haben wir noch eine Hörer- oder Hörerin-Frage. Mittlerweile ist es schon ein ganzer Pack an Zetteln. Also nochmal gern der Aufruf, wer möchte, kann gerne uns eine Frage schicken, die wir dann dem Herrn Landesrat im Podcast stellen. Er darf jetzt da eine ziehen.
Die Hörerfrage.
Wohin möchten Sie unbedingt mal reisen?
Das ist ja, also bitte, das ist
danke herzlich an die Hörerin oder Hörer für diese Reise. Ich hoffe, sie kommt nicht von meiner Frau, weil da wüsste ich es genau. Wir haben heuer Silberhochzeit und die möchte neben allen Reisen in Oberösterreich einmal auch auf die Malediven, aber sie wird nicht von ihr sein. Wohin möchte ich unbedingt mal reisen? Ich möchte zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich einmal Zeit habe, 2 oder 3 Monate lang irgendeinen Teil eines Kontinents so richtig aufsaugen. Auf das freue ich mich heute schon. Wo das sein wird, das wird meine Frau entscheiden, nehme ich an, wann ich schon bei ihr bin. Aber das ist es. Und das Schönste an meinem derzeitigen Beruf als Wirtschafts- und Tourismuslandesrat ist, dass ich Oberösterreich kennenlernen darf durch die Aufgabe wie kaum ein zweiter. Ich komme in Gegenden, sehe Betriebe, ob es touristische Betriebe sind, ob es andere sind, die man da nicht vermuten würde, wo man einfach merkt, warum dieses Land Nummer 1 ist. Also jetzt so viel tüchtige Leute gibt. Und wie gesagt, jetzt heißt es arbeiten, arbeiten und viel Oberösterreich erkunden und auch reisen. Gestern Salzkammergut, nächste Woche wieder im Mühlviertel, jetzt kommen wir dann ins Alpenland. Also ich bin überall unterwegs, meistens halt auch beruflich. Aber wenn es dann einmal ist, also ich konnte mir schon vorstellen, einmal beispielsweise die ganze Westküste von Alaska runter mal bis ganz nach unten, so in 2, 3 Monaten mal, das wäre durchaus etwas, was ich gerne mal tun würde.
Und das Schönste am Reisen ist aber dann wieder nach Hause kommen, oder?
Immer. Also ich bin viel auf der Welt unterwegs, habe viel gesehen. Es ist da und dort für ein paar Tage oder mal eine Woche wunderbar. Aber das Schönste ist immer dann wieder zurückzukommen. Und wenn es ein Familienurlaub ist bei uns, er endet immer mit einem Besuch in einem Wirtshaus. Und da gibt es ein Cordon Bleu oder einen Schweinsbraten. Seit wir Kinder haben, ist das so. Und das bleibt auch so.
Sehr schön. In dem Sinn, vielen Dank an Sie beide für Ihre Zeit.
Danke sehr.
Sehr gern.